ARD Sounds.
Es gibt neue Erkenntnisse, wonach die Russen einen neuen massiven Angriff vorbereiten. Das entspricht ganz Putins Art. Direkt nach dem amerikanischen Unabhängigkeitstag und vor dem NATO-Gipfel in Ankara will Russland Unheil anrichten und Menschen töten. Bitte passt auf euch auf und achtet auf Luftalarmsignale.
So hat der ukrainische Präsident Selenskyj noch gestern gewarnt und er sollte leider recht behalten. Es hat nach russischen Angriffen wieder viele Tote und Verletzte gegeben.
Die Ukraine braucht dringend Hilfe bei der Luftabwehr. Was da der NATO-Gipfel ab morgen in der Türkei bringen könnte, darüber sprechen wir gleich.
Auch das angespannte Verhältnis von US-Präsident Trump und der NATO ist gleich ein Thema und die Rolle des Gastgeberlands Türkei.
Und eine rote Karte, Trump und Infantino. Viele wittern jetzt einen handfesten WM-Skandal. Hallo, ich bin Gisela Former aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 6. Juli um 16 Uhr. Ja, schon morgen soll der NATO-Gipfel in der Türkei beginnen und Russland macht vorher nochmal ganz deutlich, was es will, die Ukraine besiegen. Oder wie soll man jetzt die jüngste Angriffswelle deuten, Gisela?
Ja, da gibt es wohl keine andere Möglichkeit, als es genau so zu verstehen. Russland will genau das, Stärke demonstrieren. Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv angegriffen. Es gab Luftalarm fast im ganzen Land und heftige Explosionen, vor allem in der Hauptstadt Kiew. Bei den Angriffen mit hunderten russischen Drohnen und dutzenden Raketen sind in der Ukraine Stand jetzt mindestens 18 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Dem konnte die Ukraine zum Teil etwas entgegensetzen, zum Teil aber auch nichts, wie unsere Korrespondentin in Kiew Rebecca Barth berichtet.
Die Ukraine beklagt einen massiven Mangel an Raketen für das Luftverteidigungssystem Patriot. Demnach habe keine der insgesamt 23 ballistischen Raketen abgewehrt werden können, mit denen Russland in der Nacht angegriffen hat, geben die ukrainischen Luftstreitkräfte an. Der Grund dafür liege in den unzureichenden Lieferungen von Abfangraketen, betont der ukrainische Präsident. Für das Abwehren ballistischer Raketen ist die Ukraine auf das amerikanische System Patriot angewiesen. Es sei äußerst wichtig, dass vom NATO-Gipfel in Ankara Beschlüsse zur Unterstützung der Luftverteidigung hervorgingen, fordert Volodymyr Selenskyj. Die USA und Europa verfügten über genügend Mittel, um den russischen Terror zu stoppen, betont der ukrainische Präsident. Auch Verteidigungsminister Fedorov kündigte Gespräche mit Partnerländern an, die Patriot-Flugabwehrraketen auf Lager hätten. Außenminister Andriy Sybiha kritisierte, die Ukraine sei derzeit das einzige Land auf der Welt, das jede Woche mit ballistischen Angriffen konfrontiert sei. Die Mittel zum Schutz dagegen müssten in der Ukraine sein.
Hört sich ja im Prinzip wie ein Hilferuf, fast schon ein Notruf aus der Ukraine an. Und was meinst du, wird das was auf dem NATO-Gipfel mit der Hilfe für die Ukraine?
Also im Vorfeld, schon letzte Woche, ist ja von Diplomaten aus Brüssel zu hören gewesen, dass die NATO-Staaten auf ihrem Gipfel weitere Milliardenhilfen für die Ukraine beschließen wollen. Konkret machte da die Zahl von 140 Milliarden Euro an Militärhilfe die Runde, aufgeteilt auf dieses und das kommende Jahr.
Okay, aber wie sieht's denn jetzt mit den Patriot-Abfangraketen aus? Von denen will die Ukraine ja nun unbedingt mehr haben.
Ja, da müssen wir abwarten, wie der NATO-Gipfel verläuft. Und klar ist, viel hängt natürlich von US-Präsident Trump ab. Er hat ja schon angekündigt, dass er sich am Rande des Gipfels in der Türkei in Ankara mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen will. Und danach will Trump mit dem russischen Staatschef Putin telefonieren. Man kann gespannt sein, ob dabei wirklich etwas Greifbares herauskommt.
Inzwischen ist die Ukraine ja im 5. Kriegsjahr. Das ist länger als der Erste Weltkrieg, unvorstellbar eigentlich. Und mein Eindruck ist, dass die Ukraine Russland auch zunehmend empfindliche Schläge versetzt, oder?
Na, man sieht schon, dass das ukrainische Militär versucht, Russland mit gezielten Angriffen zu schwächen. Ukrainische Drohnen haben zum Beispiel zum ersten Mal eine Erdölraffinerie in Sibirien angegriffen. Das hat der Gouverneur im Gebiet Omsk bestätigt. Augenzeugen berichten, dass die Anlage danach in Brand geraten ist. Die Raffinerie im sibirischen Omsk ist die größte im ganzen Land und sie liegt etwa 2700 Kilometer vom ukrainischen Gebiet entfernt.
Die Ukraine greift ja schon seit Wochen systematisch russische Raffinerien an. Das hat mittlerweile deutliche Auswirkungen, oder?
Ja, inzwischen ist in vielen Regionen Treibstoff knapp und Tankstellen geben Sprit nur noch in begrenzten Mengen ab. Außerdem hat die Ukraine mit Drohnen zwei russische Ostseehäfen angegriffen und nach Angaben von dort auch beschädigt. Sie gelten als wichtige Exportstandorte und werden für den Umschlag von Erdöl und Gas genutzt.
Lass uns doch noch mal kurz auf die NATO zu sprechen kommen. Sie hat ja auch viel mit sich selbst zu tun, beziehungsweise mit US-Präsident Trump. Er fordert ja von den Mitgliedern, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben und unabhängiger von den USA zu werden. Manche sagen, wegen der Unberechenbarkeit der USA steht inzwischen das Bündnis an sich auf dem Spiel. Dazu gibt's heute einen Hörtipp von mir, und zwar die neue Folge des Tagesschau-Podcasts 11KM. Die heißt »Zerbricht die NATO an Donald Trump« und die findet ihr zum Beispiel in der Sounds-App.
Ja, man sieht immer wieder, wie die NATO-Mitglieder durch die USA, sprich durch Donald Trump, unter einen Rechtfertigungsdruck geraten, was ihre Militärausgaben angeht. Zu sehen übrigens auch jetzt wieder, da hat Bundeskanzler Merz vor dem NATO-Gipfel, wie wir nun hören, am vergangenen Freitag, nochmal mit Trump telefoniert, um ihm die gestiegenen deutschen Ausgaben für die Verteidigung zu erklären. Trump hatte ja die Etats fürs Militär in Deutschland, Großbritannien und Italien lächerlich genannt, ohne dass er das konkret erläutert hätte. Also ich erspare uns hier mal einen Wust an Zahlen. Ich will nur sagen, es zeigt einfach, man ist immer wieder bemüht, sich gut zu stellen mit Trump, um ihn bei der Stange zu halten im Sinne der NATO.
Okay, nochmal zum eigentlichen NATO-Gipfeltreffen. Das findet ja ab morgen in der türkischen Hauptstadt Ankara statt. Welche Rolle hat denn die Türkei in der NATO überhaupt?
Also die Türkei ist auf alle Fälle sehr relevant für die NATO, aber unkompliziert ist das Verhältnis wohl nicht. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Benjamin Weber in Ankara hat sich das mal genauer angesehen.
Strategisch ist die Türkei ein wichtiges NATO-Mitglied. Nicht nur wegen ihrer geografischen Lage zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer und der Nähe zum Nahen Osten. Sie stellt mit rund 500.000 Soldaten die zweitgrößte Armee nach den USA im Verteidigungsbündnis. Burak Yildirim, Verteidigungsexperte an der Galatasaray-Universität Istanbul, erklärt, die Türkei leiste ihren Teil zur NATO. Im Baltikum fliegen Jets und Drohnen der türkischen Luftwaffe Patrouille. Bei den Landungsmanövern in Deutschland war die Türkei eine Grundsäule. Sie hat bewiesen, dass sie auch 2000 Kilometer entfernt ihren Beitrag leisten kann. Das ist sehr wertvoll für die NATO. Doch problemlos war das NATO-Türkei-Verhältnis selten. Die Türkei blockierte den Beitritt von Finnland und vor allem Schweden sehr lang, um Zugeständnisse bei der Terrorabwehr zu erzwingen und die Aufhebung von Waffenembargos. Ebenso stellte sich Ankara gegen die Ernennung des aktuellen Generalsekretärs Mark Rutte. Auch die weiterhin recht engen Beziehungen in den Kreml sorgten für Kritik. An den Sanktionen im Rahmen des Ukraine-Kriegs beteiligte man sich in Ankara nicht. Für den ehemaligen Diplomaten und Botschafter bei der NATO, Hüseyin Diriöz, steht die Türkei dennoch klar auf einer Seite. Denn sie hat sämtliche NATO-Erklärungen unterzeichnet, die die verschiedenen russischen Angriffe auf die Ukraine verurteilen, einschließlich des groß angelegten Angriffs im Februar 2022. Deshalb kann man nicht von Neutralität sprechen. Und so bemühte sich die Türkei um Vermittlung zwischen der Ukraine und Russland. Bei mehreren direkten Treffen in Istanbul im vergangenen Jahr wurden Gefangenenaustausche vereinbart, größere Durchbrüche aber nicht. Ein weiteres Russland-Problem belastet die Beziehungen. Nachdem Erdogan 2019 das russische Raketenabwehrsystem S-400 kaufen ließ, schloss Washington die Türkei aus dem F-35-Kampfflugzeugprogramm aus. Der Konflikt belastet das Verhältnis zwischen den NATO-Partnern bis heute. Das könnte sich beim NATO-Gipfel in Ankara ändern. US-Präsident Trump erklärte, er komme ausschließlich wegen Staatspräsident Erdogan und er könnte etwas im Gepäck haben. Er ist ein starkes Mitglied der NATO. Ich werde wahrscheinlich etwas tun, das ihn sehr glücklich machen wird. Wahrscheinlich Unterstützung für das erste türkische Kampfflugzeug Khan, ein Prestigeprojekt. Doch bei den Motoren hakt es noch. Kampfjet-Motoren made in the US könnten vorerst Abhilfe schaffen. Dabei wächst die türkische Rüstungsindustrie. Im vergangenen Jahr exportierte die Türkei Waffen und Ausrüstung für 10 Milliarden US-Dollar. Für die Verteidigungskraft Europas wird sie gebraucht, vor allem seit die USA im Verteidigungsbündnis nicht mehr besonders verlässlich wirken. Auch türkische Vermittlung könnte auf dem Gipfel wieder gefragt sein, erklärt der ehemalige Botschafter Diriöz. Die Spannungen zwischen den USA und Europa zu überwinden und die Solidarität erneut zu bestätigen, darin läge der größte Erfolg dieses NATO-Gipfels. Doch vorab macht der Gipfel vor allen Dingen mit repressiven Maßnahmen Schlagzeilen. Die Sicherheitsvorkehrungen in Ankara gehen deutlich über das übliche Maß hinaus. Und schon vorab haben die Sicherheitskräfte mehr als 200 Menschen festgenommen. Doch innerhalb der NATO ist mit Kritik am Partner Erdogan kaum zu rechnen. Dafür scheint die Türkei zu wichtig. Geopolitisch als NATO-Südostflanke und perspektivisch als der Waffenlieferant für Europa.
Gisela, ich glaube, wir kommen um das Thema heute nicht drum herum. Die rote Karte. Wir heißen ja Machtfragen und mir stellen sich da einige Fragen, aber mal von Anfang an. Es geht um die Fußball-WM und konkret die Entscheidung der FIFA, die rote Karte gegen den US-Nationalspieler Balogun im 16. Finale auszusetzen, zur Bewährung. Und jetzt steht die Frage im Raum, hat US-Präsident Trump da seine Finger bzw. seinen Telefonhörer im Spiel gehabt?
Die Empörung jedenfalls ist enorm. Es gibt unglaublich viele Reaktionen auf diese Entscheidung. Das reicht von Unverständnis bis hin zum Skandal. Die Europäische Fußballunion, UEFA zum Beispiel, hat an den Weltverband FIFA geschrieben, da sei eine rote Linie überschritten worden mit einer nicht zu rechtfertigenden Entscheidung. Der Deutsche Fußballbund DFB rief die FIFA auf, den Fall umgehend aufzuklären. Und auch mein Sportkollege Martin Roschitz hat eine klare Meinung dazu.
Inzwischen wissen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es einen persönlichen Anruf des US-Präsidenten bei FIFA-Boss Infantino gegeben hat, mit der dringenden Bitte, die rote Karte gegen den besten Stürmer der USA zu überprüfen. Dafür gibt es mehrere seriöse Quellen. Trump hat sich nach der Entscheidung auf seiner Social-Media-Plattform umgehend bei der FIFA bedankt. Sie habe das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit korrigiert. Wenn man bedenkt, wie Infantino seit Monaten um Trump herumschlawenzelt, ihn hofiert und dekoriert hat mit einem eigens für Trump erfundenen FIFA-Friedenspreis, dann deutet wirklich alles auf einen handfesten Skandal hin. Trump will jetzt auch noch mitbestimmen, wer Weltmeister wird, und Infantino spielt das Spielchen mit. Derjenige, der seit Jahren behauptet, dass die Politik keinen Einfluss auf den Fußball nimmt, dass er das niemals zulassen würde. Was für ein Hohn.
Ja, und eben kam die Meldung beim Aufnehmen rein. Trump hat Infantino tatsächlich um die Aufhebung der roten Karte gebeten. Das hat Trump vor Journalisten im Oval Office gesagt. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute und vielen Dank für euer Interesse.